Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Ich bin Raoul Semmler, ich bin seit Anfang 22 bei der letzten Generation und arbeite im Strategieteam, im Regio-Team Südwest und in der Promi-Vernetzung und mache mit der tollen Lina diesen Podcast. Ja, yeah, die mir auch gerade virtuell gegenüber ist. Und ja, sag doch selbst mal, Lina, was machst du bei der LG?
Yes, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Lina, ich mache bei der letzten Generation gerade primär Außenkommunikation und Social Media und Media und ganz viel Gerichtsverfahren vorbereiten und so weiter. Das ist auch immer noch so ein Punkt, den ich dachte jetzt auch mal hier so ein bisschen mitzusagen, weil das ja jetzt doch auch ja einfach viel, also ich jetzt gerade so an einem Punkt bin, wo das einfach viel auch Zeit frisst und viel irgendwie Verfahren sind und sowas. Genau, deswegen, das mache ich auf jeden Fall auch, aber sonst halt viel Außenkommunikation und Media. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, zuhört. Und wir wollen heute sprechen über eine ganz besondere Sache, würde ich sagen, so aus meiner Perspektive. Und zwar wollen wir über Klickmomente reden. Das kommt daher, oder wir saßen in so einem Meeting zusammen und dachten so, okay, über was wollen wir eigentlich diesmal reden in diesem emotionaleren Teil, über was wollen wir eigentlich sprechen? Und da hatte ich dann reingebracht, dass ich gerade das Buch Landkrank von Nicolai Schulz lese und da Luise Neubauer ein Vorwort drin hat und dort über ihren Klickmoment spricht, wie sie quasi, also welchen Moment oder welche Momente es quasi gab im Leben, die einen so, wo man so dachte, okay, krass, irgendwas habe ich jetzt irgendwie besser verstanden, irgendwo hat es jetzt Klick gemacht, dass ich irgendwie zum Beispiel gerade sehe, dass ich diesen Schritt in den zivilen Widerstand gehen möchte oder muss oder dass man irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie das Ausmaß mehr verstanden und das trägt mich jetzt gerade irgendwie viel in den Protesten, die ich mache oder sowas. Und deswegen dachten wir, sprechen Raoul und ich heute ein bisschen über unsere Momente vielleicht, über so ein paar Momente, die wir vielleicht hatten oder immer noch haben und über auch so ein bisschen auf die Theorie bezogen. Raoul, hattest du ja gerade gesagt, als wir vorbesprochen hatten, auch ein bisschen auf die Theorie bezogen, was das eigentlich auch für eine Bewegung bedeuten kann, Klickmomente zu haben oder es gibt ja auch Fachbegriffe zu. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Raoul, möchtest du vielleicht fangen wir mit diesen persönlichen Sachen an und gehen dann rüber ins Theoretische später, ein bisschen was von dir erzählen? Hast du irgendwelche Momente, die du schon mal direkt teilen möchtest hier mit den ZuhörerInnen?
Ja, total. Ich glaube, auch wenn wir später noch über die Bewegung reden und was da so irgendwie große Momente waren, vielleicht auch so Trigger-Events, so dass man vielleicht mit reinnehmen kann. Also ich finde nicht nur so Momente, wo es für einen selbst Klick gemacht hat, sondern vielleicht auch was so Wendepunkte, so finde ich immer ganz schön. Also ich kenne das so aus der Dramatheorie, so keine Ahnung, Heldenreise oder wenn du das in Filmen hast, da hast du auch immer so Wendepunkte, weil das irgendwie ganz schön ist eigentlich und wir ja auch von sozialen Wendepunkten irgendwie oder sozialen Kipppunkten und so immer wieder sprechen. Und egal, wie man es, glaube ich, dreht und wendet, es sind einfach Momente im Leben und von einer Bewegung und von einer Gesellschaft, wo sich halt irgendwie krass was ändert, wo was zum Vorschein kommt, wo die Leute einfach auf einmal voll der Aufreger oder voll aus der Passivität die Leute rauskommen, wie wir das jetzt zum Beispiel mit der Korrektiv-Recherche kürzlich erlebt haben, was ja so ein sehr großer Trigger-Event war und dann die Leute halt auch dann voll auf die Straße getrieben hat. Und dann ist natürlich interessant, wie geht das weiter, wie wird das, wie entwickelt sich das? Weil das ist ja immer so der Punkt irgendwie, da hebt was ab kurzzeitig und dann ist die Frage, fliegt dann dieses Gefährt dann vielleicht auch so und geht's von alleine und kommt dann der große Wandel und so, weil dann muss man ja irgendwie so wirklich auch durchhalten, so, weil kein Sprint. Bei mir war so ein Ding, das habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal erzählt, als ich so 18, 19 war, also so vor 20 Jahren, habe ich Naomi Kleins No Logo gelesen und fand das irgendwie sehr spannend und da ging es für mich sehr so, also fand ich jetzt mega spannend, wie so. Also weil ich so damals von den USA noch so gar keine Ahnung hatte, und also ging halt viel um USA und Kanada, glaube ich, so, die Sachen, wie dort Städte teilweise ausverkauft wurden und so. Und Sweatshops und so, das war damals mir auch noch nicht so bewusst irgendwie. 2004 war es einfach, genau. Und das war so ein Moment. Und so ein anderer Moment, das war so ein politischer Moment, wo ich das erste Mal, glaube ich, sowas mit gespürt habe. Ich meine, früher hatten wir es auch noch und das fand ich spannend, weil ich lese gerade Friedemann Kareks neues Buch, Was ihr wollt. Und ich glaube, er beschreibt den gleichen Moment, weil wir ungefähr gleich alt sind. In Berlin gab es damals so Demos, da war ich so 14, 15, also 99 war das, glaube ich, so. Und da, weil viel gespart werden sollte, so. Und da sind halt viele SchülerInnen auf die Straße gegangen. Und da, ja, das war irgendwie so spannend. Aber ich hatte es, glaube ich, auch noch gar nicht kapiert, was das so heißt. Wir hatten halt irgendwie frei und irgendwie unsere Schülervertretung ist halt irgendwie, hat mit dazu aufgerufen und dann sind sehr viele los. Und dann sind wir halt irgendwie über den Kudamm gelaufen und so. Und das, ja, das war, glaube ich, so einer dieser Punkte. Und dann war, glaube ich, ja, und dann hatte ich irgendwie einen Veganer getroffen. Das war irgendwie auch so, war ich auch noch so sehr jung und hatte mit dem, war so voll stolz, ja, ich bin irgendwie so schon fast Vegetarier oder bin Vegetarier und so. Und dann meinte er so, er hat mich ein bisschen abgestoßen, weil er war, glaube ich, auch so ein bisschen punkig. Und dann meinte er so, ja, ich esse doch nicht die Periode von Hühnern. So in etwa hat er es, glaube ich, ausgedrückt. Und da war ich dann erstmal so, okay, wow. Und ja. Das war irgendwie sehr, bin da sehr radikal mit ihm auf ihn gestoßen oder auf einen sehr radikalen, I don't know. Und dann waren so Punkte halt irgendwie, ich glaube, mein Studiumsbeginn, weil da halt irgendwie nochmal so was Neues passiert ist einfach. Mhm. Als ich auch nach Frankfurt dann gezogen bin, weg aus Berlin, weil Berlin hat mich schon sehr geprägt. Und dann habe ich meine Frau später kennengelernt, mit denen ich ja immer noch zusammen bin und alles. Das waren so Punkte. Und was ich auch noch habe, ich weiß nicht, was du gleich erzählst, vielleicht sind es ja vollkommen andere Sachen, aber wenn es okay ist, erzähle ich einfach noch zwei Punkte, ja?
Gerne, okay. Ja.
Vielleicht sind es auch mehr. Also ein junger Kollege im Theater ist irgendwie gestorben, das war 2012, da war ich 28 und das hat für mich, es war das erste Mal, dass ich irgendwie so richtig mit Tod und auch mit Tod irgendwie zusammengekommen bin in Bezug auf, wow, das kann auch sehr jung sein. Also er war 28, ich war 28 und es war so krass, der hat irgendwie Krebs gehabt und innerhalb von einem halben Jahr ist er dann halt einfach gestorben. So. Und das war so krass. Ich muss jetzt irgendwie Sachen machen, die ich machen will im Leben, die muss ich jetzt gleich machen. Und das hat mich schon so ein bisschen, glaube ich, mit aktiviert, auch irgendwie für diese meine Träume und Wünsche irgendwie mit einzustehen. Dann bin ich 2012, 2013 irgendwie Veganer geworden. Und das war irgendwie auch für meine Frau damals am Anfang noch so. Das hatten wir, glaube ich, auch mal letztens beredet, so von wegen dieses Mitkommen, wenn Leute halt mitkommen. Und das war auf jeden Fall für mich ein krasser Schritt und halt auch für mein Umfeld. Dann bin ich da irgendwie ins Kloster, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, in Plum Village, wo so ein paar AktivistInnen von XR da waren. Und das war irgendwie so in diesem gewaltfreien Kontext sowas, was mich da zum ersten Mal mit zivilen Ungehorsam zusammengebracht hat. Und dann, sage ich mal, ging die Radikalisierungsstufe steil nach oben, dass ich irgendwie zu einer Demo gegangen bin und dort Leute von XR kennengelernt habe, von XR Heidelberg und dann irgendwie bei der Gründung von XR Mannheim mit dabei war. Aber dann ging das irgendwie ein halbes Jahr, passierte da gar nichts, weil einer hatte irgendwie die Adressen vergessen, also er hatte verloren, die wurden irgendwie mitgewaschen in seiner Hose.
Was?
Und dann war das erstmal total, lag das brach. Und dann war ich irgendwie, hatte ich so ein bisschen Aktivismus schon gemacht, so ein, zwei Protesten mit dabei gewesen und dann habe ich mir den Dannenröder Forst angeschaut. Und davor hatte ich richtig Schiss und habe irgendwie so ein, zwei Jahre vorher Reportagen gesehen und irgendwie gelesen und auf dem Weg dorthin irgendwie noch ein Interview gehört und hatte echt voll Bammel, was mich da erwartet. Und das war auch also sehr prägend, weil einerseits irgendwie dort die ganzen, ja, irgendwie angereisten Leute zu sehen und teilweise mit ihren umgebauten Bussen und die Zelte und die Küche für alle dort und die, keine Ahnung, dann so Waschstraße und Bioklos und irgendwie Transparente, die selbstgebauten Häuser und dann irgendwie einerseits irgendwie so diese teilweise auch vermummten Leute zu sehen und irgendwie so ein bisschen für mich voll weird waren und auf der anderen Seite aber dann auch so die krasse Polizeigewalt zu erleben dort und auch zu hören und von den Unfällen so, die Polizei oder die Anschläge, würde ich fast schon sagen, also wo Leute dann gehangen haben und da wurden irgendwie Seile durchgeschnitten und solche Sachen.
Von der Polizei dann, ja.
Ja, genau. Mhm. Und dann war irgendwie, was mich nochmal dann was auch nochmal was mit mir gemacht hat, war, glaube ich, das erste Mal Kleben mit XR. Ich glaube, 2021 war das so im Rahmen vom Rise Up in Berlin.
Oh ja.
Woraus ja dann auch ihr zum Hungerstreik, ne? Genau. Mhm. Und das war, glaube ich, vom Landwirtschaftsministerium. Da waren wir relativ viele, auch internationale Blockade.
Weißt du noch, welcher Tag das war? Ich versuche mich gerade zu erinnern.
Ich glaube, es war der Donnerstag. Es war die Nummer, wo auch Polizei in der Nähe war und so. Und dann kamen wir von verschiedensten Seiten. Wir haben, glaube ich, bei dem Holocaust-Denkmal, von da kamen wir so. Und genau. Ich glaube, es war einer der letzteren Tage.
Okay, naja.
Oder weiter hinter
Egal.
Lina. Ja.
Ja.
Ja, genau. Und dann war irgendwie noch so Gewahrsam bei der IAA, wo wir irgendwie auch nur so beim Protest zuschauen wollten, aber wir hatten halt irgendwie einen Banner dabei und Rechtshilfe-Flyer und dann haben wir uns einfach mehrere Stunden dort im Gewahrsam gehabt. Auch irgendwie nur so in so einem Zwischenraum oder teilweise auch nur im Auto. Und das war einfach, da wusste ich überhaupt nicht, was mich da erwartet, weil ich da noch kein Training hatte. Und dann irgendwie am Ende der IAA hatte ich irgendwie einen Call mit meiner Ortsgruppe in Mannheim damals. Und dann meinte so einer davon so, ja, ey, sag mal, irgendwie ihr bei der letzten Generation. Warte mal, war das dann später? Ach nee, das muss später gewesen sein. Ja, naja, egal. Irgendwann anders war ich noch mal in München, wo es auf jeden Fall diesen Call gab. Vielleicht, ja, ich bringe, glaube ich, zwei Daten durcheinander. Aber egal, irgendwann gab es ja diesen Moment, wo mir einer sagte, sag mal, bei der LG, ihr seid doch irgendwie so die Speerspitze von XR. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Also so diese Radikalisierung von friedlichen Protesten. Genau, das so
Ich habe
mit.
noch eine Rückfrage
Ja, bitte.
an
Gott, jetzt habe ich
dich.
viel
Genau,
erzählt.
also du hast
Ja.
jetzt, ja,
Sorry.
aber du hast, also wenn ich mir das richtig jetzt behalten habe, ist es so, die Momente, die dich auf jeden Fall so zum Nachdenken gebracht haben oder die bei dir irgendwie was verändert
Ja.
haben, waren vor allem Momente, wo du entweder beobachtet hast, dass
Ja.
entweder irgendwie Leute haben ein Buch geschrieben, du hast Schulproteste gesehen
Ja.
oder beobachten können, Leute haben dir von Veganismus erzählt und dann halt eben nach dieser du informierst dich oder beobachtest Phase, dann selbst irgendwie Richtung im Kloster, Berührungspunkte mit Gewaltfreiheit, Demonstrationen und Extinction Rebellion, da so ein
Voll.
bisschen gucken und schauen, dann später so ein bisschen aktivere Aktionen auch,
Ja.
dann im Dani und zum Beispiel Kleben mit Extinction Rebellion und dann halt eben dieser Gegenpol von, ihr macht irgendwie einen gewaltfreien Protest
Ja.
und dann sind die Repressionen aber ultra krass. Würdest du sagen, dass das dann quasi, also nach diesem Informieren, Beobachten, ein bisschen reingehen, ein bisschen mehr reingehen, dass diese Repression dann oder die übertriebene Reaktion quasi der Polizei dann auch bei dir dann auf jeden Fall diesen letzten Stups dann quasi gemacht hast, dass du auch gesagt hast, du machst das irgendwie in Vollzeit und bist irgendwie, möchtest irgendwie alles, du warst ja bei den ersten Protesten halt von der
Voll.
letzten Generation ja mit dabei, wo so man noch nicht wusste, was passiert.
Ja.
Es hätte sein können, dass man irgendwie ewig ins Gefängnis oder Gewahrsam kommt, so
Voll.
man mit dieser kleinen Gruppe da diese ganzen Proteste gemacht hat. Würdest du sagen, also was war so der, was hat dir dann quasi am Ende noch den letzten Stoß quasi gegeben, dass du irgendwie sagst, du gibst jetzt alles auf und gehst da full on rein nach diesem ganzen Weg, den du jetzt gerade erzählt hattest?
Ja, also es waren verschiedene Punkte. Also ich meine, dass ich überhaupt nach Berlin gegangen bin, nachdem ich irgendwie in dem Jahr schon eh voll viele Proteste gemacht hatte und es irgendwie so ein sehr intensives Jahr war, war irgendwie auch mit, weil, ja, weil ich wusste irgendwie, da kommen noch andere aus Heidelberg mit dazu, so. Oder auch Leute sind dabei, die ich halt kenne, so. Und deswegen bin ich mit nach Berlin gekommen. Und dass ich aber dann Vollzeit gegangen bin und gesagt habe, okay, also es waren so zwei Punkte. Einerseits von meinem Studium war so, okay, ich könnte jetzt noch einen Film machen, so einen Abschlussfilm, was du als Drehbuchautor ja nicht machen musst. Und da war es so, okay, ich habe mir so ein Enddatum gesetzt, irgendwie so Anfang Januar, Anfang Mitte Januar. Wenn bis dahin nicht ich diese Personalie habe, dann werde ich da auch nicht weiter kämpfen, weil ich hatte das schon ein Jahr versucht und hätte es auch noch weitermachen können und hätte vielleicht auch geklappt. Aber dann dachte ich mir so, okay, nee, dann mache ich jetzt irgendwie versuche ich mal diesen, sag ich mal, noch ein bisschen krasseren zivilen Widerstand mitzumachen, weil das hatte mich ja auch damals so beeindruckt irgendwie. Die Kampagne für Essen retten, Leben retten, auf die Straße gehen, für Lebensmittel, das war ein No-Brainer, dass Lebensmittel geschützt werden. Und auch irgendwie so Straßenblockade war schon auch interessant, einfach dieser Punkt. Ich hatte unheimlich viel Angst vor, konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen, wie das dann sein wird. Auch weil ja immer, wir gehen auf die Autobahn, das ja auch schon recht früh mit überlegt wurde. Und dann aber, dass ich irgendwie Vollzeit gegangen bin, da war Henning hat mich da schon irgendwie mit Gesprächen da motivieren können. Das war sehr spannend. Und es war, weil für mich eh so klar war, okay, ich werde jetzt nicht erstmal in meinem Beruf arbeiten können. So, sondern das kann ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht einfach schreiben, während irgendwie so viel, irgendwie diese 2, 3 Jahre, von denen wir immer geredet haben. Das war so mit einem Punkt, genau. Also ich glaube, also es gab da nicht noch mal so ein Trigger-Event, glaube ich, wie mit Repressionen. Aber bei vielen anderen habe ich es halt miterlebt. Genau. Aber ich meine, es gab andere Repressionsmomente, wo ich so dachte, so Alter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt stehe ich irgendwie eine Stunde, anderthalb in einer Maßnahme und irgendwie fühle mich richtig beängstigt gerade. Und das dann irgendwie, aber da dann rauskommen und darüber sprechen und irgendwie es gut bearbeiten und so, auch mit psychologischer Hilfe habe ich das gemacht. Das war dann was so, da bin ich dann echt resilienter rausgegangen oder resilient in Bezug auf bestimmte Repressionen. So, jetzt habe ich so viel in meinem langen Leben erzählt. Wie war das bei dir, Lina?
Spannend, Raoul. Also ja, ich fand auf jeden Fall spannend, dass man einfach so verschiedene Phasen auch durchläuft. Also dass man einfach Phasen hat, wo man erstmal irgendwie reingeht und sich das Ganze irgendwie anschaut, anschnuppert und dann irgendwann irgendwie der Moment kommt, wo man sagt, man geht voll rein. Also ja, fand ich spannend, diese verschiedenen Phasen zu haben.
Ja, cool. Cool, das zu hören.
Also, genau. Ich habe auch, glaube ich, schon über viele Sachen schon mal irgendwo im Podcast auch gesprochen. So, ich bin auch relativ früh vegan geworden. Da war ich 14 ungefähr und war davor irgendwie auch schon ein, zwei Jahre vegetarisch. Und da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, okay, was war da der Klickmoment, der Auslöser? Ich habe mich viel auch informiert, also auch eine Informationsphase wahrscheinlich irgendwie gehabt, Dokus geguckt und sowas, wo dadurch dann irgendwie und dann halt später auch durch mein Umfeld im Tierrechtsaktivismus und so weiter, das hat mich irgendwie getragen und weitergebracht auf jeden Fall in diesem Bereich. Und habe dann überlegt, und das ist so das, also wenn ich gefragt werde, so wie, was war so der Moment, dann ist das, was ich jetzt erzähle, immer so das, was ich antworte. Und zwar habe ich dann irgendwie, nachdem ich halt vegan geworden bin, dann irgendwann so mit 15 auch angefangen, Proteste irgendwie auf der Straße zu machen, irgendwann Fridays for Future und dann halt eben auch viele Infostände über Veganismus in der Innenstadt von Dortmund. Und dann war es bei mir so ähnlich wie bei dir, dass dann halt eben Extinction Rebellion eine Ortsgruppe in der Stadt hatte und ich das dann so ein bisschen mir so angeschaut habe und die dann quasi an dem gleichen Tag, wo wir halt eben auch so einen Infostand hatten, eine Straße blockiert haben. Und ich stand dann so mit meinem Kumpel da so am Rand und habe mir das Ganze so angeschaut. Nachdem ich mir das angeschaut habe, rübergelaufen zum Infostand und das war halt einfach so, wenn ich das so zurückreflektiere, war halt auf jeden Fall ein sehr wichtiger Moment, der dazu beigetragen hat, dass einfach diese Straßenblockade so, die haben das aufgehalten, die waren richtig viele Leute, hatten danach irgendwie super viel Presse, haben auf jeden Fall richtig, richtig viel Aufmerksamkeit auf die Klimakatastrophe gelenkt, so hatten Schilder, alles mögliche, waren verkleidet, richtig, richtig toll und dann bin ich halt zu meinem Infostand zurückgegangen und da war halt wie immer niemand, also beziehungsweise da kommen halt relativ, also ne, manchmal gibt es Tage, da laufen mehr Leute dran vorbei und manchmal halt eben auch weniger. Und das war halt irgendwie so ein Moment, der mich auf jeden Fall geprägt hat, so in Richtung Protestform. Was sollten wir eigentlich machen für Protestform? Sollten wir irgendwo in der Innenstadt stehen, wo jeder an uns vorbeilatschen kann? Oder sollten wir uns eben auf die Straßen setzen und die dort irgendwie, genau, dort dann irgendwie versuchen, mehr Aufmerksamkeit zu generieren? Und das war halt, ist auf jeden Fall was, was mich dann auch später, ne, zur letzten Generation oder dann hatte ich auch eben einen relativ langen Abschnitt mit Extinction Rebellion, was mich da auf jeden Fall so hingeführt hat, dass ich dann irgendwie entdeckt habe, welche Protestformen irgendwie so das sind, welches Mittel ich quasi gerade wählen möchte. Habe aber auch schon relativ früh irgendwie so ein bisschen Erfahrung auch mit Repressionen gesammelt und habe mich jetzt so ein bisschen, als du geredet hast, auch gefragt, okay, was hat das wohl mit mir so gemacht, außer Einschüchterung? Das war nämlich noch vor, ich glaube, es war noch vor Extinction Rebellion, da habe ich im Supermarkt gestickert und zwar Produkt aus Tierquälerei, auf so Käse drauf und auf so Eier und dann hat mich im Rossmann
geile Sticker
hat mich im Rossmann halt die Security geschnappt und zur Polizei gebracht und das war ganz schlimm und ich war ganz traurig und eingeschüchtert. Naja, das war noch so eine, da war ich auch noch relativ jung. Das war auch noch so eine Geschichte, wo ich so dachte, okay, was hat das wohl mit mir gemacht?
Wie alt warst du da?
Wahrscheinlich so 14. Wahrscheinlich so 14, 15, vermute ich mal. Oder vielleicht auch schon 15, 16. Naja, in dem Bereich auf jeden Fall. Genau, und dann, aber ich würde sagen, so, das war so, so der Moment, den ich gerade erzählt hatte mit der Straßenblockade und dem Infostand, das war so der größte Aha-Klick-Moment. Und dann gab es natürlich später noch welche, als ich mich dann quasi für einen Hungerstreik entschieden habe, den mitzumachen. Und dann, als ich mich dafür entschieden habe, für die letzte Generation irgendwie mein Abitur abzubrechen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon öfter erzählt. Was dann, als ich über die Frage nachgedacht habe, als Vorbereitung auf die Folge hier, auch noch ein Klick-Moment war, glaube ich, war in letzter Zeit, dass ich einfach... Also ich hatte auf jeden Fall jetzt vor so ein paar Monaten wahrscheinlich auch nochmal so einen Klickmoment von, okay, ich glaube, das dauert ja alles doch ein bisschen länger als erwartet. Also, dass man
das eben auch gut.
In dem Bereich, also auch in diesem Bereich so Momente von, aha, irgendwie, okay, krass, so darauf muss ich mir jetzt irgendwie mal mental einstellen, dass es solche Momente auch geben kann und dass, dass wir da auch drüber sprechen, hatte ich mir eben auch gewünscht. Also das ist eben nicht so ein, ja, ich mache das jetzt mal ein Jahr oder ich mache das ja auch jetzt schon relativ lange so, aber ich meine so ziviler Ungehorsam und auch eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, Straftaten begehen, ich würde es ja nicht als Straftat sehen, aber ne, dass das wirklich...
Die einen so, die anderen so.
Genau. Dass es wirklich, ja, jetzt eben nicht mit, wie lange mache ich das jetzt schon, seit über 2 Jahren oder sowas, dass es halt eben jetzt nicht getan ist, sondern dass wir halt eben wirklich immer noch weiter uns aufbauen, immer noch mehr Menschen werden, Strategien anpassen, Sachen anders machen und so. Mhm. Und das war jetzt auf jeden Fall, ja, das war jetzt für mich irgendwie noch so ein Klickmoment, von dem ich erzählen wollte. Die Erkenntnis von, das dauert doch alles länger und ich bin bereit dazu. Also ich bin bereit dazu, das auch so lange zu machen. In jedem Fall. Aber ja, war auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis, die ich dann mal hatte jetzt.
Ja, mega. Ich habe mich gerade noch so gefragt, ehe wir vielleicht auch noch mal auf weitere Klickmomente der LG, weil ich fand das ganz spannend. Erstmal, weil ich das im Karex-Buch irgendwie ganz gut gelesen habe. Mhm, ja. Voll die schöne Zusammenfassung von uns. Ja, irgendwie so, ich glaube Kapitel 3, 4, 5. Von wegen, welche Protest heiligt jeder Zweck, die Mittel oder whatever. Mhm. So ähnlich heißt es. Es ist sehr schön und auch wie PolitikerInnen, also das, was einige von ihnen halt können, einfach Sachen übertreiben und Sachen für sich auslegen und Sachen in andere Richtungen schieben, das halt auch schön gezeigt wird, wie das da mit dabei ist. Bevor wir dahin kommen, wollte ich dich ja fragen, hast du denn sonst irgendwie in der Kindheit oder irgendwas oder auch sonst als Jugendlicher irgendwie so Momente, wo du irgendwie vielleicht auch mit deinen Eltern zusammen irgendwas war, wo was Klick gemacht hat oder wo vielleicht auch, wo du sagst, boah, das hat dich voll geprägt, der Moment oder diese Zeit?
Also die Sachen, die ich jetzt gerade erzählt hatte, ja voll, die Sachen, wovon ich jetzt gerade erzählt hatte, mit dem Veganwerden und so weiter, da war ich ja eigentlich noch relativ jung, also auch so 14 halt ungefähr und dann halt mit dem Vegetarischsein auch noch ein bisschen davor. Und was mich auf jeden Fall geprägt hat, war halt, dass meine Eltern das halt so vorgelebt haben mit dem zum Beispiel Vegetarischsein. Also dass die das quasi schon immer waren so und deswegen...
Waren die so klassische Ökos? Darf ich da mal so böse nachfragen?
Klassische Ökos, wie definiere ich das? Ich weiß nicht genau. Also die waren auf jeden Fall vegetarisch so und haben uns das auch erzählt, warum und warum sie kein Fleisch essen und so. Und dann habe ich mich halt, sobald ich quasi alt genug war, um darüber nachzudenken, warum das irgendwie Sinn macht, habe mich dann halt relativ schnell dazu entschieden, das auch zu machen. So, also war es ein Stück weit schon das Vorleben wahrscheinlich. Und meine Eltern haben mich immer auch viel dann unterstützt bei den Sachen, die ich so gemacht habe. Also mein Papa hat mich dann in Hambi begleitet. Wann war das Hambi? 2018? 2018?
Hambacher Forst, da wo die Besetzung war, auch zum, gegen
Großdemo und so.
Gegen RWE. Ich glaube, es war 2018.
Ja, also genau, 2018, das war ja dann auch, da war ich ja dann auch noch relativ jung, habe mich da irgendwie dann hinbegleitet, dass ich mir das Ganze ansehen konnte. Und in Dani war ich auch lange. Spannendere, oder ob wir uns da wohl mal über den Weg gelaufen sind. Im Dani, wenn du.
Haben wir schon mal drüber nachgedacht, ne? Ja. Wir waren, glaube ich, in unterschiedlichen Barrios unterwegs, aber wir sind uns bestimmt.
Bestimmt, über den Weg mal gelaufen. Spannend, finde ich das immer.
Vermummt.
Ja. Ich würde so sagen, ein Stück weit Vorleben und dem, mir quasi so das mit dem vegetarisch sein, veganen Ernährungsweisen, persönlicher Konsum und so weiter, mir das quasi als erste Sache so mit auf den Weg geben und dann kann man halt dieses selber nachdenken und weiterentwickeln, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit den ganzen Protesten und Sachen, die dann danach gefolgt sind, so würde ich sagen.
Ja, danke. Das ist voll. Ich habe dich wieder ein Stück besser kennengelernt.
Danke dir auch.
Wo ich nochmal durchgehen wollte, weil ich es irgendwie ganz spannend finde, ich habe es versucht, so ein bisschen chronologisch zu machen. Vielleicht, wenn die zwischendurch Sachen einfallen, dann hau rein. Mhm. Aber, oder hau raus eher. Also, was ich so Trigger-Moments fand, auf jeden Fall war, ich meine, erstmal, es hat ja vor der ersten Blockade schon angefangen, ne? Es wurde ja das Kanzleramt zum ersten Mal vollgeschrieben. Ne? Und es gab irgendwie so einen Brief, das ist ja auch sehr schön.
Du redest
schön,
jetzt über Momente über der Bewegung
und
über Essen retten, Leben retten, ne?
Ja, genau, ganz genau.
Dass alle mitkommen, die hier zuhören.
Ja, voll. Dann hatten wir die erste Blockade, 24. Januar 22. Mhm. Und dann war für mich das nächste Ding war, ich glaube, es war noch vor der Ansprache vom Reichstag, ne? Wo wir dann gesagt haben, okay, wir weiten es aus auf kritische Infrastruktur. Weiß ich noch, Carlas Rede, richtig strong. Aber vorher gab es noch diesen scheiß Moment, wo dich einer geschlagen hat.
Das war auf jeden Fall.
Haben wir auch
schon
mal drüber geredet. Das war aber auch so ein Ding, was so richtig groß Welle gemacht hat.
Ja, das war einfach so einer dieser typischen Momente von, wir sind irgendwie friedlich, machen diese Proteste und ich hatte an dem Tag Support gemacht auf irgendeiner Autobahnabfahrt und hatte quasi nur so halt eben gefilmt und so weiter und dann hat der Typ mir halt einen reingehauen und das ist dann ganz schön, das ist auf jeden Fall ganz schön rund gegangen, weil dann halt Leute selbst diese Reflexion machen oder diesen Schritt machen von warum, so klar, man kann von den Protesten halten, was man will, aber Gewalt geht nicht, sowas, ne, in die Richtung, wir kennen es alle, ja.
Eine kleine Info aus dem Schneideraum, an dieser Stelle ist das Aufnahmegerät von mir abgeschmiert,
der Akku war leer. Ich bemerke es dann auch irgendwann. Aber so die nächsten 10, 15 Minuten ist die Qualität deswegen ein bisschen schlechter. Es wird dann am Ende hin wieder auch besser, die letzten, glaube ich, so 15 Minuten. Also wundert euch nicht, aber es wird jetzt, verändert sich der Sound gleich ein bisschen.
Und dann war irgendwie so erstes Mal Autobahn. Ich kann mich gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wo wir irgendwie Görteler Steg von der Seite hochgekommen sind. Auf jeden Fall, das war ein
Crash. Der Ernstfall, meinst du?
Bitte?
Ja. Mit der Ernstfall.
Ja, genau, die Ernstfall. Ernstfall hieß das Ding. Das heißt, irgendwie eine Abfahrt wird blockiert, dann staut es sich hoch, dann staut es sich so lange hoch, bis halt irgendwie Leute an einzelnen Abschnitten der Autobahn hochkommen können.
Und dann auch dazwischen gehen, ja, zwischen die Autos. Mhm.
Das war richtig freaky ausgeklügelt, ja.
Ja.
Und da weiß ich, dass irgendwie, das hatten wir, glaube ich, sogar mehrmals am Tag gemacht. Und da weiß ich noch, dass Carla Rochel dann irgendwie an dem Abend irgendwie beim RBB eingeladen war. Und da hat sie ein richtig geiles Interview abgeliefert. Das war so das, ich glaube, das erste Mal, dass wir so im großen Medium waren damals.
Genau, voll. Also dann diese Einladungen das erste Mal in die großen Fernsehstudios und so. Alle waren aufgeregt, haben mitgefiebert und so. Ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Mal Tagesschau war. Weißt du das noch?
Weiß ich nicht.
Am Anfang waren wir immer so krass so, ey, wann kommt Tagesschau?
Also ich weiß, du hast wahrscheinlich jetzt auch so die nächste Sache, irgendwie das nächste Trigger-Event irgendwie so parat. Ich würde vermuten, dass das nächste jetzt Flughäfen ist, aber was hattest du noch dazwischen?
Nee, du hast vollkommen recht. Ja, Häfen und Flughäfen kam jetzt.
Mit Luftballons. Ich bin da, hab da mal Support gemacht für eine Person, die das gemacht hat mit den Luftballons und hab halt wieder fotografiert und so weiter. Das weiß ich noch. Also das war auf jeden Fall ein Höhepunkt mit den Luftballons auf die Flughäfen. Und dann kam ja auch schon Frankfurt, oder nicht?
Warte, bei den Flughäfen war, da fand ich noch so spannend, irgendwie, da war doch auch ein Abend vorher, ich glaube live, bei dieser, ich glaube Münchner Runde oder irgend sowas war das, ne? Da war Miriam.
Miriam hat da gesagt, wir werden das jetzt machen, so. Das war, also Miriam hat live gesagt, so, wir werden jetzt Flughäfen lahmlegen und das war wirklich, das war so ein richtig starker Moment, wo wir so alle so waren, so, oh, boah, das ist krass alles.
Und dann sehen wir das am nächsten Morgen irgendwie so, irgendwie gucken wir uns die Videos an in der Unterkunft in München. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwie damals auch wir hatten ja alle so Dings schon vorgehabt, Statements für wenn wir im Gefängnis sind. Weißt du noch, hatten wir alle schon vorbereitet. Und ich weiß noch, da hatte ich dann meins noch, ich hatte meins vorher schon gemacht, aber ich hatte, glaube ich, geholfen, Carla Rochels noch ihr zu drehen. Da waren wir in der Unterkunft und dann ist sie ja in Haft gekommen am Morgen, irgendwie so bei Flughafen in München und dann später am Nachmittag ich auch noch. So,
ja.
Dann waren wir dort. Und dann kam ja der Angriff von Russland auf die Ukraine.
Und dann haben wir, ja.
Und dann, genau, war erstmal die Aufmerksamkeit voll auch woanders.
Selbstverständlich, ja.
Genau. Und dann kam Frankfurt. Aber war das so Trigger? Also das ging nicht so krass ab, oder?
Also ich würde sagen, zu Frankfurt, ich hoffe, dass das alles hier gerade Sinn macht und jeder Mensch, der sich das so anhört und da irgendwie noch nicht so tief drin war, das irgendwie ja auch spannend findet, darüber zu reden. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, da nochmal einzutauchen. Frankfurt kam ja dann, weil wir auch den Forderungswechsel hatten mit Fossilen als Fokus. Und ich glaube, es gab schon einige Momente in Frankfurt, die dann irgendwie krasser waren. Also das war dann zum Beispiel dieses, Leute waren wirklich das erste Mal so 5 Tage dann in Frankfurt in Gewahrsam. Und wir haben ja dann wirklich sind mit richtig vielen Leuten nach Frankfurt gekommen. Auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, keine Ahnung, waren auf jeden Fall weit über 200 Leute so, die dann Straßenblockaden gemacht haben. Und das war schon, das war auf jeden Fall schon ein Ding. Also, dass man da irgendwie in den News war und so weiter. Und dann ist dann halt darauf folgend, ja, waren ja dann die Pipeline-Proteste. Die hatten wir auch schon länger thematisiert, die ja auch, zumindest, ne, ersten Proteste waren irgendwie da, auf jeden Fall auch ein Ding und da haben Leute das irgendwie wahrscheinlich schon auch mitbekommen und sonst kann ich jetzt auf jeden Fall im Nachgang immer da gut damit argumentieren, dass diese Pipeline-Proteste eben nicht die Aufmerksamkeit gebracht haben, wie zum Beispiel dann Autobahn in Berlin oder ähnliches, was ja für uns dann eben ein Zeichen war von, okay, wir machen irgendwie Straßenblockaden weiter. Genau.
Dann haben wir Habeck und Lindner und ich weiß nicht, wen noch, hatten wir, ich weiß nicht, habe ich bei Habeck an die Bühne geklebt. Das war jetzt keine Riesending, aber da waren wir auch schon mal so in dieser. Und ich weiß noch, dass Habeck damals ja meinte, so von wegen so, ja, ich habe also großen Respekt vor eurer Arbeit. So, weiß ich noch, weil er hat das nochmal so ein bisschen wiederholt, was er damals auch beim Hungerstreik euch gesagt hatte, als er vorbeikam. Damals war er ja noch nicht Minister. Ja, das war, also ich meine, es hat sich ja auch dann wieder gedreht, da haben ja ganz irgendwie PolitikerInnen
wie sie sich oft nach dem Wind drehen mit ihrem Fähnchen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was kam dann. Dann hatten wir den Sommer in Berlin, wo wir die Betonhände schon krass hatten, ne? Das hatten viele gar nicht so, glaube ich, im Schirm, auf dem Schirm, dass das schon damals eigentlich so ein Ding war. Und dann, beim Herbst kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ob da irgendwas Großes war.
Also dann hatten wir auf jeden Fall auch Uni-Besetzung und so weiter gemacht. Die Frage ist halt immer, wie definiert man so einen Trigger-Event oder so ein großes Momentum? Wie definiert man das? Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was wir hier aufzählen, irgendwie da reingehört, aber auf jeden Fall Uni-Besetzung, dann eben im Herbst oder so auf jeden Fall dann die Nordseeöl-Nö-Forderung, Straßenblockaden, immer wieder Protestphasen. Dann hatten wir auch noch den Abschnitt, der auf jeden Fall ja auch Momentum war mit Gemälden, also ne, an Gemälden geklebt und so welche Sachen gemacht. Dann irgendwann auch haben wir angefangen mit den ganzen Farbprotesten an Parteizentralen. Und dann können sich wahrscheinlich viele von euch auch an die letzten Trigger-Event oder die letzten, ihr könnt euch bestimmt an die Momente hier erinnern, die jetzt so in den letzten, halt eben in den letzten Monaten waren, ne? Ob das jetzt Brandenburger Tor Marathon oder sowas ist.
Es
Genau.
waren, ja, stimmt, Brandenburger Tor
Hausdurchsuchung.
Marathon,
Ja.
Hausdurchsuchung. Ich finde, das war die größten, glaube ich, war so tot, also für Negativen war irgendwie Tod der Radfahrerin, wo gleich die Medien draufgesprungen sind und gesagt haben, wir hätten das verursacht, obwohl noch gar nicht alle Infos dazu zustande waren und letztendlich es nicht unsere Schuld war.
Ja, voll.
Und auch nicht unsere Mitschuld, weil es ja die Bild gleich so genau rausposaunt hat.
Ja.
Und also Hausdurchsuchungen höre ich immer noch, dass es von ganz vielen kam. Die ersten im Dezember 2022 und dann die zweiten im Sommer 2023. Wobei ich glaube, die zweiten waren noch krasser für die Leute, ne? Es war noch mal mehr ein Trigger. Also da habe ich von vielen gehört, die da irgendwie reingekommen sind.
Also da hatten wir dann auf jeden Fall, genau, das habe ich auch von vielen gehört, dass das für viele so ein Klickmoment war, also diese Hausdurchsuchung, diese übertriebene Kriminalisierung quasi, und dass wir dann ja auch die Protestmärsche hatten und dann irgendwie nach den Hausdurchsuchungen irgendwie 800 Leute in Berlin waren oder sowas, was wir noch nie hatten. Und wir waren ja dann ja auch die Phase, wo wir irgendwie mit der Massenbesetzung angefangen haben und so weiter. Ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall heraushören, was wir so mit Momentum und Trigger-Eventen und so weiter, was wir damit meinen. Das sind halt einfach so große Ereignisse, Sachen, die passieren, wo dann irgendwie überdurchschnittlich viele Menschen davon mitbekommen. Und manchmal lösen wir das halt eben aus mit Protesten, die wir machen, zum Beispiel im Brandenburger Tor oder ähnlichem, wo dann besonders viele Menschen davon mitbekommen und besonders viele Menschen sich dafür entscheiden, dann vielleicht auch in den zivilen Widerstand zu gehen und mit uns zu protestieren. Davon gab es eben ja einige, wie ihr gehört habt, in den letzten 2,5 Jahren oder wie lange es jetzt schon gibt. Genau.
Voll. Ich hatte jetzt noch überlegt, eigentlich von dem sozialen Movement Takeoff heißt es, Stage 4, bei Bill Moyers zu erzählen, aber ich glaube, ich packe es in die Show Notes. Wir haben euch, glaube ich, umfassend erzählt, irgendwie das ist. Nur
Ah,
so ganz
ja,
kurz,
schon,
auch von
schon.
der Protesttheorie ist es halt so, es gibt, also quasi über Nacht werden bestimmte Sachen, werden dann halt irgendwie bekannt für viele Leute und das kann man irgendwie planen. Wie zum Beispiel Rosa Parks damals, die nicht im Bus aufgestanden ist, obwohl es ihr verboten war als schwarze Person damals. Und das hatten die aber auch schon mehrere Wochen versucht vorher. Also das kann man auch herbeiführen. Genau. Oder es kann aber auch passieren durch irgendeinen Unfall oder so. Oder wie zum Beispiel auch bei George Floyd. Es war, also was ich gar nicht wusste, Black Lives Matter gab es ja schon vorher und so, aber durch dieses Trigger-Event ist das dann passiert. Und genauso war das ja bei der Korrektivrecherche. Ich meine, Nazis haben schon vorher darüber geredet, wie sie Leute aus Deutschland deportieren wollen. Genau. Und aber manchmal ist halt irgendwie so die Fügung macht dann was und dass irgendwie eine Sache hochkocht und
Ja.
hochkommt. Und ich denke mal, auch das nächste Trigger-Event nach, ich finde, wir kleben nicht mehr, Strategiewechsel, was ja auch nochmal so ein Punkt war, Anfang des Jahres, nochmal groß drüber geredet wurde, wird es auch sowas wieder geben. Das glaube
Ja.
ich spätestens irgendwie, wenn die nächste Naturkatastrophe kommt.
Ja.
So
Ja.
kann ich es mir
Voll.
vorstellen.
Voll. Ja. Ja, mit dem Nicht-Kleben zum Beispiel, gut, dass du das noch reinbringst, war ja, genau, nicht mehr kleben, war auf jeden Fall ja so ein Moment, wo wir auch quasi, ja, wollten, dass das wirklich viel umhergeht und viele Menschen irgendwie diese News mitbekommen, um sich halt quasi nochmal neu eingeladen zu fühlen, mitmachen zu können, weil wir jetzt nicht mehr kleben, Menschen sich davon abgestoßen oder wie auch immer gefühlt haben und jetzt halt klar ist, okay, wir versammeln uns auf Kreuzungen, immer noch die Störung bleibt bestehen, selbstverständlich, aber wir können halt quasi in großen Gruppen und mit verschiedenen Protestleveln, mit verschiedenen Stufen, welche Repression oder wie viele Repressionen man irgendwie in Kauf nehmen möchte oder Strafen, kann man da irgendwie mitmachen, alle können mitmachen. Es ist irgendwie super in super vielen Städten, am Wochenende so. Wir sind jetzt irgendwie so viele mehr Leute geworden, dass wir sowas halt quasi auch möglich ist, durch sowas, durch so welche Proteste, Straßenblockaden zu halten, mit so vielen Leuten. Genauso als neue Einladung. Ich dachte, ich hänge das hier nochmal an und würde sonst auch vielleicht überleiten, dass wir jetzt in den nächsten Teil rutschen. Und zwar, wie immer, Presseschau hört ihr jetzt. Und danach hören wir uns nochmal und reden so ein bisschen darüber, was die letzten 2 Wochen so passiert ist. Bis gleich.
Hallo, hier ist Christina von der letzten Generation. Ich bin seit Mitte, Ende 22 dabei und hauptsächlich in der Widerstandsgruppe Krefeld-Mönchengladbach aktiv und spreche hier im Podcast regelmäßig die Presseschau, die wir dieses Mal ein bisschen verändert haben, indem wir mit O-Tönen arbeiten. Also, es geht diesmal um die Blockade des Ölhafens in Karlsruhe mithilfe von Kajaks auf dem Rhein und um eine angemeldete Demo auf der Stadtautobahn in Berlin gegen ihren Weiterbau. So unterschiedlich die beiden Proteste von der Form her waren, haben sie aus unserer Sicht doch gemeinsam, dass sie an Orten der Zerstörung stattgefunden haben. Und als solche sind sie fester Teil unserer aktuellen Strategie. An der angemeldeten Demo auf der Berliner Stadtautobahn haben sich nach Angaben der Berliner Morgenpost etwa 300 Menschen beteiligt. Sie sind zu Fuß über die Autobahn gelaufen, um gegen deren Weiterbau durch Berlin zu protestieren. Zur Demo hatten wir gemeinsam mit Extinction Rebellion und dem Verkehrsclub Deutschland und weiteren Gruppen aufgerufen. Auf der Abschlusskundgebung hat auch Lina Jonsen gesprochen, unsere Spitzenkandidatin für die Wahl zum Europaparlament am 9. Juni. Sie sagte zum geplanten Ausbau der A100:
Es wird Platz geschaffen, da wo kein Platz ist. Und zwar nicht für Menschen, sondern für den Ausbau fossiler Strukturen, die Leben zerstören. Wir befinden uns gerade in der größten Menschheitskatastrophe. Und die ist nicht einfach da, sondern die wurde gemacht und sie wird gemacht. Und wir alle nehmen wissentlich in Kauf, dass andere durch unser Handeln sterben. Nicht mutwillig, aber halt wissentlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf der Straße sind und nicht daneben. Denn das ist genau der Ort, wo Unrecht geschieht.
So unsere Spitzenkandidatin für die Europawahl Lina Jonsen. Über die Demo berichteten neben der Berliner Morgenpost unter anderem Tagesschau.de, der Tagesspiegel und der RBB. Das Protestanliegen wurde dabei sachlich aufgegriffen. So berichtete der RBB im Video, dass die Protestierenden forderten, lieber in die Bahn und in Radwege statt in Autobahnen zu investieren. Um Zerstörung von Lebensgrundlagen durch die Nutzung fossiler Energien ging es auch beim Protest am Ölhafen Karlsruhe. Bei Instagram sieht man Miriam Meyer für die letzte Generation im Kajak sitzend auf dem Rhein. Sie sagt:
Wir befinden uns hier gerade im Hafenbecken der größten Ölraffinerie Deutschlands, weil wir nicht hinnehmen können, dass weiter fossile Brennstoffe verbrannt werden, wie in dieser Raffinerie, obwohl damit unsere Zukunft nachweislich zerstört wird. Wir wissen, dass es keine zukunftsfähige Technologie ist und trotzdem lassen wir diesen Konzern weiter Profite daraus schlagen. Das muss aufhören und deshalb haben wir heute den Hafen gesperrt.
So Miriam Meyer beim Protest am Ölhafen Karlsruhe, durch den der Hafen nach Medienangaben tatsächlich blockiert wurde. Der SWR berichtete: Nach Polizeiangaben konnten Schiffe weder aus dem Ölhafen hinaus noch hineinfahren. Die Aktion der letzten Generation begann gegen 10 Uhr. Etwa 12 Personen haben in ihren Kajaks die Zufahrt zum Karlsruher Ölhafen blockiert. Sie spannten außerdem Absperrband vor die Zufahrt und stellten ein riesiges Stoppschild mit der Aufschrift: Stopp, wegen Klimakatastrophe geschlossen auf, so der SWR. Die badischen neuesten Nachrichten schrieben, Schiffe konnten bis 19 Uhr weder aus- noch einfahren. Die zahlreichen Kommentare unter dem Instagram-Post der letzten Generation zum Protest am Ölhafen Karlsruhe waren überwiegend positiv.
Herzlich willkommen zurück von der Presseschau in der kleinen Wochenzusammenfassung, die wir immer versuchen hier zu machen oder so ein bisschen darüber zu reden, auf jeden Fall, was so passiert ist die letzten zwei Wochen. Es ist vieles auf jeden Fall passiert, das lässt sich schon mal sagen, wie immer. Wir haben Konfrontationsproteste gemacht in den letzten zwei Wochen. Wir hatten einen großen Elefant im Raum-Protest, sage ich jetzt mal, an einem Ölhafen. Vielleicht, Raoul, willst du gleich ein bisschen was dazu erzählen und dann auch die Überleitung machen zu einem kleinen Ausschnitt von Malte, den wir hier abspielen, spielen wollen, der so ein bisschen mehr noch darüber erzählt, wie das denn so war am Ölhafen und was es überhaupt für ein Protest war. Raoul, du warst doch selbst auch vor Ort, oder?
Ich war selbst auch vor Ort und habe für den Podcast auch ein bisschen aufgenommen und da gibt es auch noch eine Sonderfolge zu. Ich muss hier parallel mal, deswegen werden wir wahrscheinlich dann nachher in der Aufnahme unterschiedliche Qualitäten haben, weil mein Aufnahmegerät, dabei ich meine Akkus nach diesem langen Tag von 9 Stunden, die wir dort vor Ort waren, ich noch nicht alles wieder aufgeladen habe. Deswegen zum Glück haben wir aber hier immer einen Safety-Mitschnitt über Zoom. Aber ich mache hier mal parallel das Aufnahmegerät wieder an.
Warte eine Sekunde. Okay, okay. Kein Stress. Ich kann auch schon mal ein bisschen was erzählen. Also, es hat einen Protest am Ölhafen gegeben. Der größte Ölhafen Deutschlands war das quasi. Also das war der in Karlsruhe. Und da haben Menschen quasi auf Kajaks sind da aufs Wasser drauf mit so einem großen Absperrband. Das fand ich krass. Das irgendwie mit so großem Absperrband Stopp wegen Klimakatastrophe geschlossen. Also eben dieser Ölhafen, weil der halt eben so mit seinen fossilen Sachen und so weiter halt ne, nachweislich den Planeten zerstört, Menschenleben kostet und so weiter, sind halt quasi Menschen da aufs Wasser und haben da quasi die Schiffe aufgehalten. Der größten Ölraffinerie Deutschlands. Und das war auf jeden Fall eine krasse Sache. Viele Leute waren da irgendwie dran beteiligt und wollten quasi mit diesen, ne, mit den Protesten an Orten der Ungerechtigkeit, die wir jetzt ja auch vermehrt machen, also dass wir quasi den Elefanten im Raum vor die Kamera, und deswegen hatten wir da auch immer so eine Elefantenflagge mit dabei, so einen Elefanten in Lila, weil wir eben ja mit diesen Protesten den Elefant im Raum aufmerksam machen wollen, das, was eigentlich schon lange klar ist, dass es da ist, die Klimakatastrophe, und man eigentlich weiß, was man jetzt dagegen tun kann oder wie man jetzt quasi loslegt, dagegen was zu tun, dass wir das quasi ja darauf aufmerksam machen wollen mit diesem Protest an Orten der Ungerechtigkeit. So war das Ganze gedacht und wurde dann auch durchgeführt, und wie du gerade gesagt hattest, 9 Stunden oder sowas waren da irgendwie Leute auf dem Wasser und haben wirklich ja Schiffe aufgehalten.
Ja, voll. Es war also mega krass vom Wetter auch und so. Am Ende hat es voll gestürmt. Und dann, musste ich leider weg. Und kurz danach kam dann auch ein Helikopter aus Göppingen. Das waren irgendwie so 150 Kilometer oder so entfernt. Ist halt irgendwie so die einzige Stelle, wo es in Baden-Württemberg das Sondereinsatzkommando gibt. Also die Höhenrettung der Polizei. Und es war irgendwie nochmal crazy, dass sie dann mit dem Helikopter gekommen sind. Und dann noch den letzten Menschen Malta nämlich runtergelassen haben. Genau. Und den Rest erzählt er, glaube ich, jetzt selber einfach. Vom Gemeinschaftscall war das eine Aufzeichnung jetzt vom Montag, den wir nehmen heute am 25. auf, und das war am 22., glaube ich. 23.? 23. Ja. Nee, 22. 22. Ja, egal. Okay. Whatever. Daten.
Ja. Ja. Ja, dann los, Malte.
Los, Malte.
Ja, hi. Wir waren letzten Mittwoch zu 12 auf dem Wasser vom Ölhafen Karlsruhe mit aufblasbaren Kajaks. Und zwar haben wir so gegen 9 Uhr angefangen, die aufzublasen. Das hat auch echt ein bisschen gedauert bei 12 Dingern. Und haben noch ein paar letzte Statements aufgenommen, Westen angezogen, hatten auch so mega, mega schicke Warnwesten mit dem Elefantenlogo drauf, haben dann gegen 10 Uhr den Kanal betreten, haben dort mit Absperrband nochmal wirklich sichtbar abgesperrt, haben einen Banner hingehangen, Stopp wegen Klimakatastrophe geschlossen. Dann haben auch einige Menschen noch Ansagen durch ein Megafon gemacht, auch am Hafen selbst, dass der jetzt eben geschlossen ist, und eben auch ganz klar die Gründe aufgezählt, Klimakatastrophe. Die Polizei kam relativ schnell, aber erstmal an Land, und das war so recht knapp dann noch mit dem Banner aufhängen. Lennart musste dafür wieder an Land gehen, und es waren so 15 Sekunden, die da gefehlt hätten. Genau, aber ansonsten war das relativ entspannt dann auch zuerst noch. Die Wasserpolizei kam nach ein paar Minuten, aber erstmal mit einem großen Schiff, dann mit einem zweiten großen Schiff. Wir haben die aber auch davon abgehalten, den Hafen zu betreten, weil wir dann immer davor gefahren sind. Und ja, dann ist eigentlich eine lange Zeit nichts passiert. Wir haben auf dem Wasser noch einige Statements aufgenommen und irgendwann kam dann ein Motorboot von der Polizei. Und dann fing es auch an mit Ansagen, dass die Versammlung jetzt aufgelöst wird. Davon hatten wir dann, ich glaube, 3 erste Ansagen, weil die Polizei irgendwann festgestellt hat, dass ja alle Menschen diese Ansage auch hören müssten und sie sich dann nach ein paar Versuchen mit den Lautsprechern am Hafen selbst verbunden haben und das dann darüber gemacht haben. Und genau, die haben dann eben gesagt, dass die Stadt Karlsruhe die Versammlung aufgelöst hat und dass wir das Wasser doch schnellstmöglich verlassen sollen. Und das war dann so gegen 15 Uhr, also als schon 5 Stunden auch keine Schiffe mehr rein oder raus konnten und auch teilweise die Schiffe, die da waren, nicht mehr be- oder entladen werden durften. Genau, dann haben wir uns ein bisschen auf dem Wasser verteilt. Ich bin einen Pfahl hochgeklettert, bin damit im Grunde sogar mal der Anweisung gefolgt, habe das Wasser verlassen. Und Lasse und Nick sind auch noch Pfähle hochgeklettert. Und genau, dann kam die Polizei mit einem Motorboot und mit einem Schlauchboot und hat die Aktivistinnen mit den Kajaks eingefangen und dann langsam zum Rand vom Becken begleitet. Das hat auch schon einige Zeit gedauert. Die haben die Absperrung wieder abgemacht, waren aber doch ein bisschen ratlos, wie die uns jetzt von den Pfählen runterholen sollen. Genau, haben es immer wieder versucht, uns da runter zu beten, haben aber auch unsere Kajaks mitgenommen. Also wir wären auch gar nicht mehr selbstständig runtergekommen. Und ja, dann nach einer Zeit wurde es auch ein bisschen ungemütlich da oben. Wir hatten recht wenig Fläche zu sitzen. Also da war, also diese Pfähle waren von innen hohl und obendrauf war nur so eine Lichtkugel. Und aber ansonsten nicht wirklich Platz zum Sitzen. Und irgendwann hat dann auch Gewitter angefangen. Ja, aber Lasse und Nick haben den Notruf angerufen, weil die Polizei, also weil sie versucht haben, auf sich aufmerksam zu machen und es aber so nicht geklappt hat und mussten dann erstmal den verwirrten Menschen im Notruf erklären, wo genau sie gerade sind und was gerade die Situation ist, weil die das nicht ganz so verstanden haben und wurden dann auch abgeholt. Und dann saß ich noch alleine auf meinem Pfahl da oben ein bisschen und irgendwann kam dann tatsächlich das SEK angeflogen per Helikopter und ja, hat mich dann da als Höheninterventionsteam runtergebracht von dem Pfahl und damit war dann nach 9 Stunden Blockade auch doch wieder der Hafen frei, aber in dieser Zeit auch wurden 9 Schiffe daran gehindert, in den Hafen einzufahren. 9 Schiffe konnten nicht ausfahren und genau, also teilweise war auch das Be- und Entladen der Schiffe gestoppt. Ja, sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen.
Es war jetzt nochmal spannend, von Malte persönlich ein bisschen zu hören oder eben von der Aufzeichnung zu hören, wie es so war. Die anderen Sachen oder die anderen großen Proteste, die jetzt irgendwie auch stattgefunden hatten, abgesehen von diesem Ölhafenprotest, so wir jetzt halt eben auch schon viel von gehört haben, waren ungehorsame Versammlungen im ganzen Land. Also da gibt es jetzt halt eben immer an den Wochenenden ganz, ganz, ganz viele Versammlungen, Leute, die da in ganz Deutschland zusammenkommen und sich auf große Kreuzungen setzen, Kreide malen, Pappschilder dabei haben und so weiter und dann eben ja sich dann im Endeffekt Leute sich irgendwie vielleicht auch räumen lassen oder halt eben versuchen auf jeden Fall so lange wie möglich diese Störung aufrechtzuerhalten, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Und das ist auf jeden Fall was stattgefunden hat, jetzt immer jedes Wochenende eigentlich. Also da könnt ihr eigentlich immer unter letztegeneration.org/ungehorsam auf dem aktuellen Stand bleiben. Und euch da irgendwie schauen, welche Termine es da bei euch in der Nähe gibt, ist auf jeden Fall immer was am Wochenende, würde ich sagen. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Und eine andere Sache, wo wir jetzt gleich auch nochmal kurz einen Ausschnitt dazu mitgebracht haben, ist, dass es jetzt ein Urteil gab vor ein paar Tagen zum Protest am Brandenburger Tor. Ist eins der Momentums oder Momenti, die wir auch aufgezählt hatten im ersten Teil des Podcasts. Da haben nämlich Regi, Anton und Lennart eine Haftstrafe von 8 Monaten auf 2 Jahre Bewährung, ich glaube, so sagt man das, bekommen. Und da hatten wir gestern einen Soli-Protest, eine Kundgebung am Brandenburger Tor zu gemacht. Und ich glaube, im besten Fall schneiden wir jetzt hier an der Stelle einfach nochmal einen Redebeitrag rein, der an dem Tag gehalten wurde, weil der fasst eigentlich ganz gut zusammen, warum dieses Urteil kompletter Quatsch ist und warum dieser Protest total richtig war. Vielleicht dann das jetzt hier an der Stelle.
Ich bin Regi und ich stand heute mit 200 Menschen vor Gericht für den Protest am Brandenburger Tor. Und wir wurden verurteilt, 8 Monate Haft. Im Gerichtssaal wurde eigentlich anerkannt, dass die Klimakatastrophe existiert. Es wurde sogar als wahr angenommen, dass der Protest, den wir machen, funktioniert. Und am Ende hat die Staatsanwaltschaft 8 Monate Haft gefordert und das Gericht hat 8 Monate Haft geurteilt. Und in der Urteilsbegründung wurde auf einmal nicht mehr darauf eingegangen, dass die Klimakatastrophe ja existiert und ein Problem ist, wie vorher anerkannt wurde. Oder dass der Protest, den wir machen, funktioniert, wie auch vorher anerkannt wurde. Und ich finde es echt krass und ich finde es auch echt beunruhigend, dass wir für eine abwaschbare Farbe am Brandenburger Tor, ich möchte mal dazu sagen, das Brandenburger Tor ist wieder sauber, 8 Monate Haft kriegen, wenn die Bundesregierung die ganze Zeit das Grundgesetz bricht. Klimaschutz ist ein Menschenrecht, das wurde jetzt wieder bestätigt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und anscheinend ist uns dieses Stück Sandstein und ein bisschen Farbe da drauf, die ja wieder weg ist, so viel mehr wert als Menschenleben und als Menschenrechte. Und ich finde, das sollte uns in der Demokratie wirklich zu denken geben.
Ich wurde heute in Berlin-Tiergarten am Amtsgericht zu einer Haftstrafe von 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. Und die Richterin hat keine Beweisanträge zugelassen, hat sie teilweise abgelehnt, weil sie unnötig seien. Teilweise hat sie sie abgelehnt, weil sie meinte, die Tatsachen würde sie schon als wahr ansehen. Und hat sich eben möglichst schnell einfach durch diesen Prozess gebracht. Und bei der Urteilsverkündung hat sich dann ziemlich deutlich gezeigt, wie sehr sich diese Richterin doch persönlich angegriffen gefühlt hat. Dadurch, dass wir das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht haben. Und für mich ist das schon erschreckend, dass eine Person sich so mit einem, ja, man könnte sagen, einem Stück Stein identifizieren kann und gleichzeitig aber scheinbar sich überhaupt nicht damit identifizieren kann, dass unsere Lebensgrundlagen gerade an die Wand gefahren werden, dass die Bundesregierung das Grundgesetz bricht und so das Überleben unserer Gesellschaft aufs Spiel setzt. Und das macht mich ehrlich gesagt ziemlich fassungslos, aber man zeigt einfach mal wieder, wie überfordert die Gerichte mit dieser Situation sind. Und mich hinterlässt das ein bisschen traurig, aber bin trotzdem überzeugt, dass es das Richtige war, das Brandenburger Tor mit Signalfarbe zu besprühen, um einfach darauf hinzuweisen, um unsere Gesellschaft daran zu erinnern, wie wir gerade Gefahr laufen, alles zu verlieren. Morgen am 24. März gibt es eine Kundgebung am Brandenburger Tor um 18 Uhr, wo wir einfach nochmal darauf hinweisen wollen, wie dieses Monument für einen positiven Wandel hin zu einer besseren Gesellschaft stehen kann. Und dazu möchte ich euch alle herzlich einladen.
Ja, herzlich willkommen zurück. Lina, haben wir noch was? Oder sind wir damit durch für heute?
Ich glaube, wir sind soweit eigentlich ganz durch. Also ich bin durch und der Podcast auch fast. Eine ganz kurze Sache. Ich sag da noch ein, zwei Sätze zu. Und zwar, vielleicht sind einige Leute hier, die den Podcast hören, die auch TikTok haben. Und da möchte ich einmal kurz ein paar Sätze zur TikTok-Challenge zu Parlament aufmischen. Da möchte ich mal kurz ein paar Sätze zu sagen. Wir wollen nämlich, wir wollen uns quasi TikTok zurückholen, so die AfD und die Nazis nutzen diese Plattform, versuchen irgendwie Leute davon zu überzeugen, sie bei der Europawahl zu wählen, und wir möchten gerne mit einer TikTok-Challenge da so ein bisschen gegensteuern, beziehungsweise auch darauf aufmerksam machen, dass die letzte Generation quasi jetzt auch wählbar ist. bei der Europawahl am 9. Und dass wir quasi Protest ins Parlament bringen möchten. Und da gibt es unter parlamentaufmischen.de/TikTok-Challenge, könnt ihr vielleicht merken, oder wir schreiben es in die Shownotes oder sowas. Dort könnt ihr noch ein bisschen euch alle Informationen zusammensuchen, die es irgendwie braucht, um bei dieser Challenge teilzunehmen. Ihr könnt ein Interrail-Ticket gewinnen, was vielleicht auch ganz cool ist.
Und viele andere Sachen, kommen immer neue Challenges.
Genau, es gibt immer neue Challenges, aber soweit ich weiß, ist der Gewinn immer ein Interrail-Ticket dann jeweils quasi immer für jede Challenge.
Geil.
Aber es sind, genau, wie gesagt, einige Challenges jetzt die nächsten Wochen bis zur Europawahl, eben jede Woche eine. Und da macht ihr doch einfach mal mit.
Yes.
Macht da mit, informiert euch auf der Webseite, und das war so das Letzte, was ich noch sagen wollte.
Hatten wir schon Kerngruppe?
Die kommt jetzt.
Die kommt jetzt. Siehste?
Dann viel Spaß. Die Kerngruppe beantwortet wie immer eine Frage von euch aus der Community. Viel Spaß dabei.
Die bei Instagram gesammelt wurde. Genau.
Genau.
Viel Spaß.
Bis gleich.
Hey, ich bin Carla und ich bin Teil der Kerngruppe der letzten Generation. Und ich darf euch jetzt ein paar Fragen hier im Podcast beantworten. Wie aufregend. Lasst mich euch eine kleine persönliche Komponente am Anfang reinbringen, weil viele haben vielleicht schon mal von mir gehört, aber wissen eigentlich gar nicht so richtig, wer ich bin. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich das vielleicht mal rein. Ich bin nämlich eigentlich relativ schüchtern. Wenn ich in neue Gruppen komme, ist es für mich oft total aufregend. Und selbst wenn schon viele meinen Namen kennen, ist es gar nicht so einfach, sich dort einzufinden. Okay, lass uns reinspringen. Die erste Frage, die ich bekommen habe, ist, warum wir nicht mehr kleben und warum wir auch bei den UVs nicht kleben. Und die Antwort ist eigentlich viel einfacher als gedacht. Wir haben uns ja entschieden, dass wir nicht mehr diese kleinen Straßenproteste machen, wo wir mit 5 Menschen einfach auf eine Straße gehen, sondern dass wir jetzt mit vielen Menschen gemeinsam den Verkehr unterbrechen. Und da brauchen wir schlichtweg das Kleben einfach nicht, um unsere Versammlungen abhalten zu können. Beim ersten Tag, als wir uns jemals auf die Straße gesetzt haben mit der letzten Generation, haben wir uns übrigens auch nicht festgeklebt. Also die 24 Menschen, die sich da mutig hingesetzt haben, die haben sich auch nicht festgeklebt. Dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass die Polizei einen dann einfach runterreißt und man gar nicht in der Lage ist, eine wirkliche Versammlung abzuhalten. Und daher kam das Kleben, um einfach auf der Straße bleiben zu können. Was wir mit vielen Menschen an einem Ort als Erfahrung machen, ist, dass man dann einfach wirklich auf der Straße bleiben kann und da eine Versammlung abhalten kann. Und da braucht es das Kleben nicht. Das Kleben ist also eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Und wenn wir große Versammlungen machen, dann können wir dieses Mittel auch weglassen. Dann habe ich als Frage bekommen, ob man uns bei der EU-Wahl in ganz Deutschland wählen kann. Ja, kann man. Also man kann bei der EU-Wahl ab 16 wählen. Ab 16 sind alle Wahlberechtigten in der Lage, uns in Deutschland wählen zu können. Man kann das durch Briefwahl machen, die man vorher schon beantragen kann. So 6 Wochen vorher, also bald vor der Wahl, kommen ungefähr die Wahlbenachrichtigungen. Und dann kann man daraufhin eine Briefwahl beantragen, wenn man nicht zu Hause ist. Oder man kann am 9.6. ins Wahlbüro bei sich um die Ecke gehen und dort seine Stimme abgeben für die letzte Generation. Und dann ist noch die Frage, ob wir auch bei der nächsten Bundestagswahl antreten. Und das finde ich ein bisschen lustig, weil wir haben ja dieses Projekt, bei der EU-Wahl jetzt anzutreten, ganz spontan aus dem Hut gezaubert, weil wir dachten, dass wir den Protest auch mal ins Parlament bringen sollen. Wir wollen da ja nicht einfach mitmischen, sondern wir wollen da aufmischen. Wir wollen da wirklich Protest machen und protestieren. Und deswegen uns ins EU-Parlament wählen zu lassen. Und die Bundestagswahl ist einfach noch ein Stückchen weg. Ich glaube, ausschließen würde ich erstmal gar nichts. Aber ich halte es ehrlich gesagt auch nicht für so wahrscheinlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen an die Kerngruppe beantworten. Und bis ganz bald.
Herzlich willkommen zurück. Wir sind am Ende dieses dieser Podcast-Folge angekommen. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr irgendwann mal Feedback habt oder irgendwelche Anregungen, Bemerkungen oder so zum Podcast, dann lasst uns doch gerne zukommen per Mail oder sowas. Raoul, wie war die Mailadresse nochmal?
podcast@letztegeneration.org.
Genau, wenn ihr da mal was habt oder ihr schreibt uns per Signal oder sowas. Voll schön, da mit euch in Kontakt zu sein über diesen Podcast oder wenn ihr mal was erzählen wollt oder irgendwie sowas. Genau. Call to Action am Ende. Kommt zu den ungehorsamen Versammlungen. Die stehen auf der Webseite. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das ist so eine Sache, da kann jetzt eigentlich jede Person kann da eigentlich jetzt mitmachen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass in eurer Nähe auch mal eine ungehorsame Versammlung stattfindet. So, schaut da auf jeden Fall mal rein. Das ist, ja, richtig, richtig stark. Ich war auch schon auf welchen und das ist immer ein schönes Gefühl, da zusammen auf der Straße zu stehen und für das Gleiche zu kämpfen. So vielleicht.
Voll. Und ihr könnt auch sonst schön euch das erstmal von der Seite in sicherem Abstand anschauen und dann euch langsam auf die Straße trauen. Es gibt auch meistens Live-Trainings und sonst geht in die Widerstandsgruppen. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder.
Yes, bis in 2 Wochen. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.